Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich möchte einsteigen mit euch in unsere Serie, Osterserie, die wir letzte Woche gestartet haben, mit dem Untertitel Gewagte Liebe. Gewagte Liebe. Und wir befinden uns an der Seite von Jesus, der sich immer mehr Richtung Kreuz bewegt. Und das ist eine extrem gewagte Unternehmung gewesen. Und die hat er gemacht, diese Unternehmung, weil er dich so sehr liebt. Jeden in diesem Raum, jeden auf diesem Planeten. Darum ist Jesus diesen Weg gegangen, weil er kennt unsere Zerbrochenheit, er kennt unsere Fehler, er weiß, wir brauchen einen Retter. Darum ist Jesus diesen Weg gegangen. Wir brauchen einen Retter und darin erkennen wir die Liebe, die Gott zu uns hat. Und so war das Predigt to go von letzter Woche. Jesus liebt dich wirklich. Wirklich. Weil wenn man nur Jesus liebt dich hinstellt, dann ist es oft, wirkt so ein bisschen wie so eine Phrase. Ja, so, Jesus liebt dich. Drum dieser Zusatz wirklich, und dieses wirklich zeigt sich meiner Meinung nach, und das haben wir letzte Woche betrachtet, darin, dass Jesus nicht für sich gelebt hat, sondern er hat für dich gelebt auf dieser Erde und ist einen sehr schweren Weg gegangen für dich. Und das zeigt ganz viel über eine Person, von ihrer Motivation, für wen lebe ich? Jesus hat nicht einfach immer gefragt, ja, worauf habe ich heute Bock, sondern er hat gefragt, Vater im Himmel, was ist das Nächste, was ich tun soll, um diese Menschen, die du so liebst, zurückzubringen in eine Beziehung mit dir? Darum ging es. Darum ging es. Das war seine Motivation. Und so sehen wir, Liebe wagt, Liebe riskiert, und darum ist der Titel so geworden. Hier unten sieht man gewagte Liebe. Wir sind geendet bei Johannes Kapitel 7, Vers 17. Ich habe den Vers auch auf Folie mitgebracht für euch. Das ist unser Ausstiegspunkt gewesen letzte Woche. Und da steht Folgendes. Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, das sind Worte von Jesus, wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Die Kritiker von Jesus, und zu denen spricht er hier, die waren sich nicht so sicher oder waren überzeugt, das ist ein falscher Typ, ja, das ist ein Betrüger, das stimmt nicht, was der sagte. Und da möchten wir heute anknüpfen. Die Frage ist, was will Gott denn von uns? Weil hier sagt Jesus, wer bereit ist zu tun oder das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ja, wird erkennen, ob das, was Jesus gesagt und getan hat, wirklich wahr ist, ob es vertrauenswürdig ist. Und das ist sehr interessant, weil es ist praktisch, es ist nicht nur Kopfsache, sondern wenn du Jesus nachfolgst, dann ist es ein Prozess, ein Tun, ein sehr Praktisches. Und durch dieses Nachfolgen merkst du, oh, diese Worte Jesus, sie sind tatsächlich wahr. Er ist Weg, Wahrheit, Leben. Und so ist es eine ganz große Frage, ja, was will Jesus von uns? Was ist denn das, was er für uns möchte? Und bei dieser Textstelle, die circa ein halbes Jahr sich abgespielt hat vor Jesu Kreuzigung, da haben wir letztes Mal uns damit beschäftigt, Jesus hat sich sogar bewusst zurückgehalten vor Jerusalem. Er war in einem anderen Gebiet im Norden und vor Jerusalem hat sich ferngehalten, weil er wusste schon, da gibt es ein paar Leute, die haben ihn schon am Radar und die wollen ihn am liebsten unter der Erde sehen, weil er eben ein paar Dinge gesagt und getan hat, die ihnen nicht gepasst haben. Und jetzt sagt Jesus zu diesen Leuten, weil jetzt ist er in Jerusalem angekommen, jetzt sagt er zu ihnen, ihr müsst tun, was der Wille Gottes ist. Und dann werdet ihr erkennen, ob das, was ich gesagt habe und was ich sage, wahr ist. Und wenn man so überlegt, dann merkt man, okay, das ist eigentlich eine ziemliche Provokation, wenn er das zu ihnen sagt. Weil mit wem spricht er denn da? Er spricht mit den Hütern des Gesetzes. Die kannten alle Regeln in- und auswendig. Plus die ganzen Zusatzregeln, die sie noch rundherum gemacht haben, damit ja keiner die Hauptregeln bricht. Die waren die Experten schlechthin. Und jetzt sagt er zu ihnen, ihr sollt tun, was Gott will, dann werdet ihr erkennen, dass das, was ich euch sage, wahr ist. Was für eine Provokation. Und Jesus legt hier noch eins drauf. Das ist wirklich gewagte Liebe. Vers 19, also wir sind bei 17, Vers 19 habe ich auch als Folie. Mose hat euch doch das Gesetz gegeben, aber keiner von euch lebt danach. Und mich wollt ihr sogar töten. Also er setzt noch eins drauf und sagt, okay, Mose, das Gesetz, ich weiß, ihr steht für das, ja, ihr kennt das alles, aber ihr folgt dem nicht, ihr befolgt das nicht. Also das war wirklich eine offene Kriegserklärung, die Jesus da ausgesprochen hat. Und wir sehen, er ist eindeutig auf dem Weg Richtung Kreuz. Wenn du das loslässt, gegen die Leute, die das Sagen haben in der Stadt, dann hast du ein Problem. Und Jesus hat das getan für uns, für dich. Aber ich bin der Überzeugung, er hat es sogar getan für die, zu denen er gesprochen hat, zu denen, die ihn kritisiert haben, die gesagt haben, du bist der falsche 50er. Ich glaube, er hat auch um sie gerungen. Sogar um seine Feinde hat Jesus gerungen. Und so kam es zu zahlreichen Begegnungen mit ihnen, wo es immer wieder heiß herging. Wo teilweise die Situation schon so gespannt war, dass die Leute schon die Steine gesammelt haben, um ihn zu steinigen. Das kam mehrmals, wenn du das Johannesevangelium liest, merkst du, dass mehrmals diese Situation kommt, wo schon die Steine aufgehoben werden. Und im Grunde geht es immer um die Frage, was will jetzt Gott wirklich? Was ist der Wille Gottes? Wie sollen wir leben? Was ist jetzt das, von dem Jesus sagt, lebt nach dem Willen Gottes, dann werdet ihr erkennen. Was ist es denn? Und die Leute, zu denen Jesus spricht, die waren eben der fixen Überzeugung, na klar, es ist das Gesetz Mose. Es geht um das Gesetz Mose und das halten wir und dann ist alles gut. Und so kommt es auch zu folgender Situation, da habe ich jetzt keine Folie dazu, ihr könnt es einfach zuhören, vielleicht haben die einen oder anderen diesen Text schon mal von euch gehört. Matthäus Kapitel 22, ab Vers 35, wer es aufschlagen will. Matthäus 22, ab Vers 35. Übrigens, die ganzen Textstellen stehen auch auf dem Infozettel. Die Infozettel liegen einfach den Stühlen, einfach einen freien nehmen, nicht drum streiten. Es gibt noch welche draußen auch, falls wirklich Mangel besteht. Matthäus 22, ab Vers 35. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Rabbi, was ist das wichtigste Gebot von allen? Fragte er ihn. Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Vers 39, das zweite ist aber ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Okay, Jesus bricht es auf zwei Gebote runter. Und dann bei dieser gleichen Begegnung, wir springen ein paar Verse weiter, Kapitel 23, ab Vers 1, ergänzt er noch Folgendes. Also er spricht erst zu seinen Gegnern und dann wendet er sich dem Rest der Zuhörer zu. Vers 1 von Kapitel 23, dann wandte sich Jesus an die Menschenmenge und an seine Jünger. Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, sagte er, sitzen heute auf dem Lehrstuhl des Mose. Richtet euch deshalb nach dem, was sie sagen, folgt aber nicht ihrem Tun. Denn sie selbst handeln nicht nach dem, was sie euch sagen. Sie bürden den Menschen schwere, fast unerträgliche Lasten auf, denken aber nicht daran, die gleiche Last auch nur mit einem Finger anzurühren. Vers 5, und was sie tun, machen sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Dann sagt er ihnen noch einiges, was ziemlich unbequem ist, und schließt dann mit folgenden Worten, Vers 25, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, jetzt wendet er sich wieder denen zu, ihr reinigt das Äußere vom Becher und Schüssel, aber was drin ist, zeigt eure Gier und Maßlosigkeit. Du blinder Pharisäer, wasch den Becher doch zuerst von innen aus, dann wird auch das Äußere rein sein. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber, von außen ansehnlich, aber innen voller Totenknochen und mit allem möglichen Unrat. Von außen erscheint ihr den Menschen gerecht, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. er hat noch viel mehr gesagt, aber das sprengt den Rahmen. So, jetzt möchte ich euch wie letzte Woche einladen. Versucht euch jetzt mal hineinzuversetzen in diese Situation. Wie, glaubt ihr, war gerade die Stimmung in dem Moment, als Jesus das losgelassen hat? Das ist keine rhetorische Frage. Was denkt ihr? Was ist da? Wie war das gerade? Sehr angespannt. Gibt es noch andere Ideen? Hochexplosiv, ja. Genau. Ich glaube auch so. Ich vermute auch mal so Stille. Und dann vermutlich irgendwo hinten, wow, du, okay, und das Volk so, wow. Also irgendwie, es war, glaube ich, krass. Jeder wusste, so, das werden die jetzt nicht so auf sich sitzen lassen. Jesus ist jetzt wirklich in Gefahr. Das Wasser steht ihm bis hierher. Er ist des Todes. Warum macht Jesus das? Warum macht Jesus das? Ich würde sagen, gewagte Liebe. Ja, er musste das ansprechen. Und ich habe mir aufgeschrieben, er tat es, um tote Religion zu zerstören und die Menschen zurück in eine Beziehung mit ihm zu bringen. Er hat so richtig die Religion angegriffen. Und darum ist auch unser Predigt to go für heute Tod der Religion, weil das ist echt das Ostergeschehen und das Kreuzesgeschehen ist ein Feldzug gegen tote Religion und somit der Tod der Religion. Okay, also in der Theorie wussten die Gesetzeslehrer, was eigentlich so die Quintessenz des Gesetzes ist. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Da waren sie eigentlich einverstanden damit. Das Problem war, ihr Handeln hat nicht eingestimmt mit dem, was sie eigentlich im Kopf wussten. Und das bringt uns zurück ins Johannesevangelium. Das ist höchstwahrscheinlich auch passiert in der Begebenheit, wo wir letztes Mal waren, beim Laubhüttenfest. Und da kommt es zu folgender Situation. Viele von euch kennen den Text, darum gibt es auch da keine Folien dazu. Johannes Kapitel 8. Ab Vers 1. Und hier sieht man, wie weit Theorie und Praxis auseinanderklaffen kann. Jesus aber ging zum Ölberg. Doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker mit ihren Fragen. Schließlich richtete er sich auf und sagte, gut, wer von euch ohne Sünde ist, der stoße als erster den Stein auf sie. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, trug sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich auf und sagte, Frau, wo sind Sie hin? Hat dich keiner verurteilt? Keiner, ja, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, sündige aber nicht mehr. Jesu Gegner haben versucht, oder sie haben diese Frau fürchterlich vorgeführt, mit dem Versuch, Jesus in eine Falle tappen zu lassen. Und dabei sind sie selbst in eine Falle getappt, weil es wurde aufgedeckt, auch sie haben Schuld in ihrem Leben. Auch sie haben es nicht geschafft, diese Regeln, die sie alle kannten, alle zu halten. Auch sie sind daran gescheitert. Und gleichzeitig hat Jesus auch in dieser Begebenheit aufgezeigt, wie kalt, wie todbringend letztendlich Religion ist. Und dieser Religion hat Jesus den Kampf angesagt am Kreuz. Tod der Religion. Schauen wir uns das Wort ein bisschen genauer an. Was bedeutet eigentlich das Wort Religion? Lateinisch religio bedeutet, jetzt müsst ihr genau hinhören, gewissenhafte Berücksichtigung von Vorzeichen und Vorschriften. Das ist Religion. Religion, da geht es wirklich um Regeln und die ganz genau einhalten. Und da waren Menschen hier, die waren sehr religiös, um die Regeln, da ging es, das war ihre Sicht, darum geht es. Aber das Problem ist, bei dieser Begebenheit sieht man, und die Leute auch, die erst angeklagt haben, merken, oh, und das merken wir auch in unserem Leben, wenn wir in den biblischen Schriften lesen oder wenn wir unser Leben einfach leben, wir merken, wir alle scheitern daran, diese Regeln alle einzuhalten. Es funktioniert nicht, wenn man versucht, alles einzuhalten. Wir scheitern alle an der Religion, denn sie bedeutet, ich lese nochmal, gewissenhafte Berücksichtigung von Vorzeichen und Vorschriften. Und selbst wenn man die Regeln auf nur zwei herunterbricht, wie Jesus das getan hat, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eigentlich ein Dreifachgebot eigentlich. Es geht auch um dich selbst zu respektieren und zu lieben. Aber auch daran scheitern wir schon, oder? Das ist krass. Es bedeutet ständiges Scheitern, Religion. Und Jesus wusste das. Und darum das Kreuz. Darum kam er. Darum ging er auch auf Kollisionskurs mit der religiösen Elite und mit ihrer kalten Religion. Jesus wusste, es braucht einen besseren Weg. Tod der Religion. Religion bedeutet, die Regeln ganz gewissenhaft einzuhalten. Und nur einer hat es geschafft, und das war Jesus selbst. Er hat tatsächlich die Regeln eingehalten, weil die Regeln sind nicht per se schlecht. Es ist gut, die Ehe nicht zu brechen. Es ist gut, die Ehe nicht zu brechen. Es ist eine gute Regel. Aber wir können diese Regeln nicht alle erfüllen. Und vor allem wissen wir oftmals nicht mal, wie wir sie genau erfüllen sollen oder wie die Regeln manchmal gemeint sind. Das sehen wir zum Beispiel bei der Heilung, Teil 1, am Sabbat. Die eine war überzeugt, du kannst unmöglich jemand am Sabbat heilen. Das ist eine Sünde. Jesus sagt, nein, das ist keine Sünde. Das ist keine Sünde. Das heißt, wir haben schon immer Probleme. Und das ist ja auch so das, warum es Anwälte gibt und Richter und so, weil wie legen wir die Gesetze aus? Auch daran scheitern wir. Bereits daran scheitern wir. Und Jesus hat die Regeln eingehalten im Sinne Gottes. Er hat sie erfüllt. Und das tat er für dich. Und für dich und für dich und für dich und für mich. Weil wir kläglich daran scheitern, hat Jesus einen neuen Weg eröffnet. Darum das Kreuz. Darum diese gewagte Liebe. Darum diese elendigen Konflikte. Wir haben darüber gesprochen letztes Mal. Keiner von uns mag es, kritisiert zu werden oder andere zu kritisieren. Aber Jesus tut es für dich, für mich, weil es notwendig war, hier zu zeigen, dass es einen neuen, besseren Weg gibt. Braucht. Und ich komme eigentlich da jetzt vom Theologischen zu unserem Abschluss und dann kommen wir in die Praxis. Aber ganz wunderbar beschreibt es Paulus im Römerbrief. Im Kapitel 3 schreibt er Folgendes an die Gemeinde von Rom. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Gesetz zeigt uns unsere Sünde auf. Erfüllen können wir es leider nicht, auch wenn wir uns noch so bemühen. Wobei, vielleicht Gott sei Dank, wir wären alle so gesetzlich. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugutekommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Gewaltiger Text, oder? Gewaltig. Das Wort, was Gott im Sinn hatte, war Glauben. Und Glauben bedeutet Vertrauen. Glaube ist Beziehung. Und er hatte nicht ein Regelwerk im Sinn, dass man eine Beziehung, die nur auf Regeln basiert, ist keine gute Beziehung, oder? So, du machst das und ich mach das. Das ist ein Geschäft. Das ist keine Beziehung. Gott wollte Beziehung zu uns. Religion ist kalt und sie führt auch zu Stolz. Stolz bei denen, die es ziemlich gut schaffen. Und führt aber auch zu Verzweiflung bei denen, die merken, ich schaff's nicht. Immer wieder versage ich. Stolz oder Verzweiflung, am Schluss fällt man von irgendeiner Seite vom Pferd runter und bricht sich alle Knochen. Und Jesu Werk am Kreuz war eben der Todesstoß für tote Religion. Tod der Religion. So wichtig. Aber Glaube bedeutet eine Beziehung zu Gott. Glaube bedeutet, ich komme zu Jesus und ich sage, Herr, zeig mir, wie ich leben soll. Ich möchte in deinem Sinne leben. Jesus, was willst du von mir? Und was sagt er zu dir? Er sagt, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Er bricht es runter auf Liebe. Und ja, es gibt gewisse Dinge, die wir dann aus Liebe zu Jesus nicht tun. Wir wollen nicht die Ehe brechen, weil es ist nicht liebevoll, die Ehe zu brechen. Der Maßstab ist ein neuer Maßstab. Es ist ein Beziehungsmaßstab und es ist Liebe. Unser neuer Maßstab. Jesus ist unser Maßstab. Er zeigt uns, was wahr ist, gerecht ist. Und vieles vom Gesetz ist wahr und gerecht, aber wir können es nicht erfüllen. Aber wir haben einen neuen Ansatz. Wir schauen zu Jesus und er zeigt uns den Willen Gottes. Ich komme damit zum Abschluss. Man könnte noch ganz viel darüber sagen. Aber ich möchte in die Praxis übergehen. Was bedeutet das für uns? Also Jesus ging, und wir sind auf diesem Weg Richtung Kreuz, er ging wirklich aufs Ganze bei diesem Kampf gegen die Religion, die er unbedingt gewinnen wollte und auch gewonnen hat. Aber was bedeutet es für uns? Wir müssen aufpassen, dass wir dann nicht die sind, die dann irgendwie auch schon wieder religiös werden und dann auf andere hinzeigen, ja, die sind so religiös und der und so und überhaupt die da in der Bibel da, die Gesetzeslehrer und Pharisäer, sind ganz böse. Weil letztendlich wir ja alle scheitern an Religion, beziehungsweise wir alle brauchen diese Vergebung vor Jesus so dringend. Und ich habe dann Folgendes auch gemacht, wie kannst du Religion in deinem oder Religiosität in deinem Leben aufdecken? Es gibt sicher verschiedenste Wege. Ich habe mal gedacht, ich schaue mal hin zu diesen ganzen Sachen, die Jesus den Gegnern auf den Kopf geworfen hat und versuche das ein bisschen rauszufiltern. Und mir sind zwei Kennzeichen aufgefallen, die er irgendwie so immer drin hat in seinen Vorwürfen. Und er sagt, das eine ist, wenn du religiös bist, dann bist du sehr selbstzentriert. Alles dreht sich im Grunde um dich. Ja, selbst wenn du irgendwie das fromm formulierst und so oder immer Gott sagst oder so, letztendlich geht es um deine Leistung, es geht um deinen Ruf, dein Ansehen, es geht um deinen Vorteil vielleicht. Ja, die haben sich auch sehr bedient, sie waren super Regeldings, aber haben auch sich bereichert zum Beispiel. Oder du fällst von der anderen Seite, es geht schon um dich, aber es geht um dein Versagen. Wie schlecht du doch vor Gott bist oder so. Aber es geht trotzdem auch die ganze Zeit nur um dich. Also das ist ein Kennzeichen von Religiosität. Und dann gibt es ein zweites Kennzeichen, und das macht es nicht gerade einfach, das erste zu erkennen, weil das zweite ist Blindheit. Man merkt es nicht, dass sich eigentlich alles um mich selbst dreht. Und man checkt es gar nicht, man ist verblendet dafür. Und mir ist heute Morgen auch nur eingefallen, darum ist Gemeinschaft auch so wichtig, ehrliche Gemeinschaft miteinander, dass wir einen Draht zueinander haben, wo wir auch über Dinge sprechen können, die man vielleicht selbst gar nicht mehr sieht. Aber wo eine Vertrauensbasis ist zueinander, wo man sich auch in Liebe auch ermahnen kann und korrigieren kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das ist etwas, das die Kirche und die Gemeinde sein darf, so ein Ort. Also das sind mal zwei Kennzeichen. Und wie kann man das aufdecken bei sich selbst? Wie kann man so ein bisschen hineinschauen? Weil es ist schwierig, weil es eben, weil man oft ein bisschen blinde Flecken hat. Wie kann man es aufdecken? Und da ist mir eingefallen, auch im Zusammenhang mit all diesen Texten oder auch an der Geschichte von Johannes 8 sieht man, das hat viel damit zu tun, wie wir mit anderen umgehen. Also es ist, prüfe den Umgang mit deinen Mitmenschen. Das zeigt so viel. Unsere Beziehung zum Nächsten zeigt so viel über unsere Beziehung zu Gott, ob die echt ist. Oder ob das eigentlich nur oberflächlich ist. Wie gehe ich mit allen meinen Mitmenschen um? Das ist auch wichtig. Weil oft ist es so, ja, man ist nett zu irgendwie den Leuten, die so, man nicht so genau kennt, aber zum Beispiel familienintern oder eheintern ist man sehr gemein oder hart. Und da muss man sich auch prüfen und sagen, wie gut ist wirklich mein Umgang? Wie gehe ich wirklich mit Menschen um? Und so bin ich zur folgenden Erkenntnis gekommen. Wenn mein Glaube und meine Glaubenspraxis an den Menschen vorbeiführt, egal wie, das, wie geistlich das ausschauen mag, dann besteht Korrekturbedarf. Es könnte sein, dass ich religiös geworden bin. Nochmal, wenn mein Glaube oder meine Glaubenspraxis an den Menschen vorbeiführt, egal wie geistlich das aussehen mag, dann besteht Korrekturbedarf und es könnte sein, dass ich religiös geworden bin. Ich gebe euch ein persönliches Beispiel dazu aus meinem pastoralen Leben und dann möchte ich euch ein Buchbeispiel geben aus einem Buch. Ihr wisst ja, und ich stehe gerade da hier vorne und predige zu euch, Predigen ist Teil meiner Tätigkeit in meinem Job, meiner Berufung. Ja. Also mehr als ein Beruf für mich, Pastor zu sein. Predigen gehört auch dazu. Und ich habe die Erfahrung gemacht über die letzten 10, 12 Jahre, wenn ich mehr Zeit investiere in eine Predigt, dann stimmt meistens oder dann ist die Qualität meistens ein bisschen besser oder vielleicht sogar viel besser, als wenn ich ganz wenig Zeit reinstecke. Ja? Das ist eher irgendwie ein logisches Prinzip, man funktioniert nicht immer. Manchmal sitzt man ewig und ist immer noch ein Topfen, aber meistens ist es so. Und wenn dann eine Predigt gut ist, dann bekommt man dafür Lob vielleicht sogar. Und das tut gut. Und ich möchte euch einladen, ihr dürft ruhig weiterhin, wenn euch was geholfen hat oder so, ein Lob auch aussprechen. Das Problem ist ja nicht das Lob, sondern die, wie ich damit umgehe, wenn ein Lob kommt. Weil wir alle brauchen ja Anerkennung und Wertschätzung. Das ist etwas, was jeder von uns braucht. Das ist auch wichtig und gut. Die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Weil bei mir kann es dann dazu führen, dass ich dann durch einen Hunger nach Lob und Anerkennung die Prioritäten falsch setze im gesamten Dienst und mich zu viel und verkrampft rein steigere in Predigten schreiben, weil das am ehesten das gibt, was ich vielleicht brauche. Und dadurch vernachlässige ich vielleicht Beziehungen, zum Beispiel zu meiner Frau oder zu meinen Kindern, einfach keine Zeit mehr, weil ich muss ja da so abliefern. Versteht ihr? Wirkt gut, toller Preacher, Religion, aber da ist irgendwo eine tote Religiosität schon ein bisschen eingezogen. Also man muss voll aufpassen, das kommt so rein und da muss man sich immer wieder hinterfragen. Drum Tod der Religion. Ein letztes Beispiel noch aus einem Buch, das eigentlich gut zu dem Thema passt. Das heißt Glaubensriesen, Seelenzwerge. Und da geht es darum, unser geistliches Leben, unser Leben mit Gott und unser Weg mit Gott, das muss auch zusammenpassen mit unserem emotionalen Leben, Gefühlsleben und dem allem. Weil sonst sind wir vielleicht so diese Glaubensriesen nach außen hin, aber innerlich total falsch angetrieben von irgendwelchen falschen Vorstellungen, Denken und auch falschen Tun letztendlich. Ein Beispiel. John verwendet Gott dazu, das Lobpreisteam kann sie fertig machen, genau, dass ihr dann bereit seid. Ein Beispiel aus diesem Buch. John verwendet Gott dazu, um seine extremen Einstellungen zu allen möglichen Dingen zu rechtfertigen. Sei es die angemessene Rocklänge im Gottesdienst, seien es Politiker, Geschlechterrollen oder seine Unfähigkeit, mit Kollegen am Arbeitsplatz zu verhandeln. Er hört nicht zu und überprüft auch nicht die unzähligen Vorurteile, die er sich über andere gebildet hat. Seine Freunde, seine Familie und seine Kollegen finden ihn nicht vertrauenswürdig und sogar herablassend. In Konsequenz überzeugt John sich davon, dass er auf der richtigen Spur ist, indem er bestimmte Bibelverse falsch auslegt. Natürlich muss mich dieser Mensch hassen, redet er sich ein. Jeder, der tut, was Gott will, wird auf Widerstand stoßen. Letztlich benutzt er aber Gott, um vor Gott davonzulaufen. Krass, oder? Ja, und da sieht man viel Selbstzentriertheit, viel Verblendetheit, und darum brauchen wir einander, darum brauchen wir auch Gott, darum brauchen wir Jesus, der uns da rausholt und wo wir ehrlich werden. Ehrlich zueinander, ehrlich zu uns selbst, und somit können wir einfach Beziehungen leben, Beziehung zu Gott und Beziehung zu einem Menschen. Und das ist letztendlich das, was immer auf der Strecke bleibt bei Religion. Tötet Beziehungen, weil es geht nicht um Beziehung, es geht um Regeln. Ja. Und darum brauchen wir Jesus so sehr, darum seinen Weg zum Kreuz, um diese Beziehung zum Vater im Himmel wiederherzustellen, die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Das brauchen wir alle so sehr. Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Ich lade euch ein, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch mit Gebet schließen und dann wollen wir Zeit nehmen, diesen Jesus, der diesen so unbequemen Weg für uns gegangen ist, zu anbeten, zu loben und zu preisen, weil er ist würdig. Er ist würdig, weil seine Liebe ist so groß und die hat er bewiesen durch sein Werk auf Golgatha. Jesus, wir preisen dich, dass du bereit warst, dich hineinzustürzen, auch in diese Konflikte, in diese Gespräche, dass du bereit warst, dich letztendlich auch ans Kreuz schlagen zu lassen für uns, weil du eine Beziehung mit uns wolltest. Du wolltest kein Regelbuch uns in die Hand drücken und dann wieder gehen. Das war nicht dein Ziel. Und so danken wir dir, dass du hier bist an diesem Morgen, dass du unsere Herzen anrühren willst. Herr, ich bitte, dass du aufzeigst, wo in unserem Herzen was nicht stimmt, wo unsere Beziehung zu dir Korrektur braucht. Herr, wir suchen dich. Lass uns echt sein. Lass uns nicht Fassade sein. Danke für deine Gegenwart und danke, dass du so gnädig bist mit uns, dass du uns immer wieder aufhilfst, dass du uns vergibst, wenn wir falsch abbiegen, wenn wir dich als Werkzeug benutzen oder Menschen als Werkzeug benutzen. Du vergibst uns. Du korrigierst uns aus Liebe. Und dafür danken wir dir. Wir beugen uns vor dir und wir sagen, Jesus, du sollst der Herr sein in unserem Leben. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.